gut. Gebe ich also den Startschuss. Wir begrüßen den dritten Vortrag heute Vormittag hier in diesem Slot, André Pönitz. Er gehört zu dem Entwicklerteam von Lux und möchte also zeigen, wie dort der aktuelle Stand ist und inwieweit er nun mit diesem Werkzeug konkurrieren kann mit dem, was wir jetzt gerade vorher gesehen haben von David Kastrup. Was nun im Endeffekt dem Einzelnen besser gefällt, das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Okay, danke. Es geht, wie angekündigt, um Lux und damit um eine Methode, LaTeX leicht zu erzeugen. Ich habe mir das so vorgestellt, dass ich am Anfang erstmal ein paar Worte zum Verhältnis von Lux und LaTeX sage. Die beiden sind nicht dieselbe. Dann habe ich ein paar Ausschnitte aus dem Tutorial, was bei Lux mitgeliefert wird, angepasst ein bisschen. Das ist nicht das vollständige Tutorial, dafür haben wir keine Zeit. Und ganz zum Schluss gibt es noch ein paar, Worte zum Stand der Dinge oder was ist in näherer Zukunft geplant. Gut, zum ersten Teil, Lux und LaTeX. LaTeX ist eigentlich nicht schwer. Das Problem ist, es wird oft als schwer empfunden. Man hat normalerweise, wenn man heutzutage mit dem Rechner das erste Mal in Kontakt kommt, die Gewohnheit, dass alles das, was man macht, sofort irgendwie ein visuelles Feedback hat. Also es passiert was. Also die Ausgabe passt sich dem an. Und das ist beim LaTeX in diesem traditionellen Zyklus. Man gibt halt einen Quelltext ein, man kompiliert das, man guckt sich das Ergebnis an, guckt nach einem Fehler, geht wieder in den Quelltext zurück, kompiliert das neu, ist halt nicht vorhanden. Persönlich habe ich damit eigentlich keine Probleme, aber es gibt einen ganzen Haufen Leute, also gerade die neu dazukommen, die halt Probleme damit haben. So, Frage ist, jetzt haben wir das Problem erkannt, können wir was dagegen machen? Ja, die Frage ist, lässt sich mit irgendeinem WYSIWYG-Ansatz bei LaTeX irgendwas erreichen? Es gibt verschiedene Methoden, der David Kastrup hat es im letzten Vortrag teilweise angesprochen. Das Problem bei WYSIWYG ist, es geht eigentlich nicht. Und das sind zum einen also rein technische Argumente, die dagegen sprechen. Ich kann auf dem Bildschirm nicht genau das anzeigen, was aus dem Druck rauskommt. Aus dem Druck habe ich eine Auflösung von mehr als 600 dpi auf dem Laserdrucker, die habe ich auf dem Bildschirm nicht. Das heißt, ich kann schon mal nicht genau dieselben Schriften auf dem Drucker verwenden wie auf dem Bildschirm. Also nehmen wir irgendwas, was in der Größenordnung liegt, aber das ist dann eigentlich formal schon nicht mehr, was ich sehe, ist das, was ich kriege. Das nächste Problem beim reinen WYSIWYG-Ansatz ist das Editieren. Es gibt bestimmte Strukturen, die lassen sich einfach nicht vernünftig editieren. Also ein Beispiel jetzt aus der LaTeX-Welt, manchmal passt man halt Abstände dann doch noch von Hand an, damit hübsch aussieht. Negative Abstände, wie editiere ich negative Abstände? Geht nicht vernünftig. Das heißt, so ein reines WYSIWYG ist technisch unmöglich und vielleicht auch gar nicht so wünschenswert. Gut, kann man sich fragen, gibt es vielleicht irgendwo einen Kompromiss, irgendwo zwischen diesem wirklich traditionellen LaTeX, wo ich halt einen Texteditor nehme, wo wirklich nur das Markup drinsteht in dem blanken Text und auf der anderen Seite diesem utopischen WYSIWYG. Und Lux ist ein Versuch, da so einen Kompromiss zu finden. Also da wird versucht, bestimmte Auszeichnungen von Texten, also Überschriften werden ein bisschen größer gemacht, die werden durchnummeriert, werden ein bisschen fetter gemacht, Formeln werden angezeigt und so weiter. Also Lux ist sozusagen ein Ansatz, einen Kompromiss zwischen diesen beiden Extremen zu finden. Um ein Missverständnis am Anfang gleich auszuräumen, Lux ist kein LaTeX-Editor. Das heißt, wenn ein Kollege von Ihnen kommt und fängt seine Diplomarbeit in TeX gesetzt oder was auch immer und von mir aus sogar noch das Style-File dazu, dann ist es kein Automatismus daraus, in Lux frei zu produzieren. Es gibt da Methoden, es gibt da ein Skript, nennt sich Relux, was versucht, aus dem TeX in Lux frei zu machen, aber das ist nicht besonders gut. Also es funktioniert für normale Texte, aber sobald da jemand anfängt, LaTeX-Makros selber zu schreiben, fällt das raus. Also da ist dann in jedem Fall noch Handarbeit noch notwendig. Was Lux aber kann, es kann LaTeX erzeugen, und zwar ohne Fehler. Und das ist eigentlich auch der Haupteinsatzgrund. Das heißt, oder der Einsatzweg. Ich erzeuge ein Lückstall und erzeuge aus diesem Lückstall Latisch und aus Latisch kann ich dann das übliche, die üblichen Ausgaben produzieren, also Postgres, PDF, DVI. Lux kann außer Latex auch noch ein paar andere Sachen produzieren. Also im ersten Vortrag ist Blockbook angesprochen worden, das kann man mit Lux auch herstellen. Man kann bedingt direkt HTML exportieren. Aber da ist zurzeit auch noch der Umweg über Latex und dann Latex zu HTML noch der vorzuziehende. Lux hat ein paar Vorteile gegenüber herkömmlichen Texteditoren. Also in einer herkömmlichen Texteditor verstehe ich jetzt mal sowas wie VI oder Emacs. Und zwar, es hat visuelles Feedback für viele Sachen. Also was in dem Emacs mit diesem X-Symbol und dem Preview-Latisch im Prinzip nachträglich rangetackert ist, ist bei Lux zum Teil eingebaut. Es hat, man kann ein- und Ausgabeformate zum Beispiel für Grafiken, die man einbinden will oder auch ausgeben will, selber definieren. Damit ist dann das Einbinden von externen Programmen relativ einfach. Das ist, wenn man LaTeX mit VI schreibt, nicht ganz trivial. Da hat man meistens noch ein großes Makefile im Hintergrund, was dann halt die Grafiken geeignet konvertiert. Und ein dritter Vorteil, den ich hier aus einer längeren Liste mit aufzählen will, ist der Formel-Editor. Lux hat einen eingebauten Formel-Editor. Also das ist nicht irgendwie nachträglich dann da rangekommen. Und das merkt man auch in der Bedienung, dass das halt dazugehört. Was nicht verschwiegen werden soll, ist, dass Lux auch ein paar gravierende Nachteile gegenüber herkömmlichen Texteditoren hat. Zum Beispiel bietet es nur sehr eingeschränkte Editierfunktionen an. Also wer so seine 1000 Emacs-Kommandos da im Kopf hat, wird davon hier nur einen Bruchteil wiederfinden. Das ist vom Niveau her ja, irgendwo zwischen Write und Word, wenn man es mal in der Windows-Welt vergleicht. Aber es kommt auf jeden Fall nicht an die klassischen Editoren, also VI oder Emacs dran. Man kann die üblichen Sachen machen, aber nicht viel mehr. Das ist für die Zielgruppe von Lux vielleicht gar nicht so schlimm, weil der traditionelle Lux-Nutzer, der das als sanften Weg zu LaTeX verwendet, der hat meistens noch nicht so viel Erfahrung mit Emacs und VI, dass er dann also die Funktionalität in der Regel auch nicht vermisst. Aber es ist halt wirklich nichts für den, der schon seit 10 Jahren LaTeX im VI benutzt. Der zweite Nachteil ist, es stellt natürlich erheblich höhere Anforderungen an Hard- und Software. Also das werden wir hier in dem Vortrag auch sehen. Wir haben es nicht geschafft, heute früh das System so weit zusammenzukriegen, dass also ein vollständiges System installiert ist. Das lag zum Teil an beschränkten Rechten. Also irgendwelche Fonteinstellungen stimmen nicht und das werden wir dann sehen. Und also als Minimum für den Einsatz von Lux würde ich schon sagen, so ein Pentium 100 MHz, 64 MB sollte schon sein, also drunter nicht anfangen. Also es ist nicht so wie ein VI, den man zur Not noch unter DOS oder auf einem 386 mit 4 MB laufen lassen kann. Aber das dürfte mittlerweile nicht so die große Einschränkung mehr sein. Und der dritte Punkt, Lux ist instabil. Ich habe LaTeX jetzt seit ungefähr 10 Jahren gemacht. Mir ist das noch nie irgendwie abgestürzt. Ich habe jetzt Lux seit 6 Monaten ungefähr wieder täglich im Einsatz, auch selber benutzt, auch mehrere Stunden. Und da ist es dann doch so, dass es, naja, jeden zweiten Tag mal die Hufe hochreißt. Das ist nervig. Es ist von den Effekten her nicht ganz so schlimm. Lux legt regelmäßig Sicherheitskopien an und der Regelfall beim Absturz ist, dass das letzte Zeichen, was man eingetippt hat, verschwunden ist. Also es ist nicht so tragisch, aber es ist schon ein bisschen nervig. Also das Problem ist auch bekannt, es hat aber keine triviale Lösung. Komme ich gleich zum Schluss noch drauf. Ja, für wen ist jetzt Lux eigentlich geeignet? Also aufgrund der genannten Vor- und Nachteile ist das halt immer ein Kompromiss. Es gibt traditionell im Prinzip 3 Gruppen von Nutzern von Lux. Das sind einmal LaTeX-Einsteiger, die halt nicht diesen Ansatz mit dem Sprung ins kalte Wasser wählen wollen und dann halt einen Texteditor in LaTeX schreiben, sondern sich dann halt langsam rantasten wollen. Es gibt dann Leute, die aus irgendwelchen religiösen Gründen LaTeX nicht sehen wollen. die wollen halt irgendwas schreiben, aber sie wollen das Ergebnis von, also vom Ladeschlauf haben, also den Textsatz. Für dieses Glück ist auch ganz gut geeignet. Und es ist gut für Leute, die Formeln schreiben müssen. Also das umfasst dann nicht nur Mathematiker, sondern auch Naturwissenschaftler, Ingenieure und so weiter. Und das ist eine Mail, die vorige Woche über die Nutzerliste gelaufen ist, und die habe ich mir dann einfach hier als Beispiel genommen, dass die auch Lux auch im schöngeistigeren Bereich eingesetzt wird. Ist halt irgendein Deutscher, der hat da seine Dissertation in irgendeinem philosophischen Thema damit geschrieben und hat das halt mit Lux gemacht. Ja, gut. Im Prinzip ist das auch schon das Ende der Vorrede. Ansonsten ist Lux ein ganz normales Textverarbeitungsprogramm. Man kann halt also Überschriften, Listen und so weiter machen, da kann man Grafiken einbinden, und es reicht halt ein paar von diesen LaTeX-Goodies direkt durch, also automatisches Inhalts- und Literaturverzeichnis, Indexerstellung und sowas. Ich versuche jetzt mal, dieses angesprochene Tutorial hier zumindest teilweise durchzuziehen. Das ist rechts unten, Mitte unten. Im Hauptsetting. Okay. Das Tutorial, da gibt es einen Text dazu und dann gibt es so ein Beispieldokument, das ist ein Teil davon. Und das funktioniert so, dass der Text am Anfang halt so roh schon da ist, und dann ist in diesen Notizen, das sieht man mit der gelben Schrift ganz schlecht, da steht Notiz drauf auf diesen Knöpfen, da steht drin, was an der Stelle verbessert werden könnte. Ja, wenn da oben steht, dass der Titel des Dokuments, dann ist der Hinweis halt, der Titel sollte mehr nach dem Titel aussehen. Und es gibt im Prinzip zwei Level von Formatierung. Einmal die Formatierung auf dem Absatzniveau, also oder im englischen Paragraph halt. Und dann Formatierung auf dem einzelnen Zeichenniveau. Übergeordnet ist dann immer noch das Äquivalent zum LaTeX-Style-File, also ein Layout für das gesamte Dokument. Das ist in dem Fall hier auf Artikel eingestellt. Gut, dann machen wir einfach das ein bisschen besser. Also Titel soll mehr nach dem Dokument, Titel soll mehr nach dem Titel aussehen. Und da gibt es halt diese Liste von möglichen Typen, und da ist auch Titel dabei. Also wenn man das jetzt an der richtigen Stelle macht, dann wird auch das zum Titel, was ein Titel werden soll. Jetzt sehen wir auch schon das Frontproblem. Normalerweise ist das nicht so pixelig, aber das ist ein Problem, was wir hier mit der Installation hatten. Für die meisten Sachen gibt es ja auch noch Tastaturkürzel. Als P sind alles Sachen, die den Paragraphen, also den Absatz betreffen, und T für Titel halt. Die Tastaturkürzel, muss ich gleich noch dazu sagen, sind nicht fest vertratet, das heißt, die kann man individuell anpassen. Es gibt insbesondere auch eine deutsche Liste von Tastaturkürzeln, wo das alles auf Alt A liegt. Ja, nee. Und es ist aber, wenn man abwechselnd zwischen Deutsch und Englisch wechselt, dann ist es ein bisschen nervig, wenn sich dann die Tastaturkürzel ändern. Deshalb habe ich eigentlich prinzipiell immer diese englischen einen eigenen Gebrauch. So, das nächste, was sagt die Notiz dazu? Felix ist der Autor, dann kann man das wieder hier übers Menü zuholen. Und da muss Autor dabei sein hier. Und wir können das auch an der Stelle machen, wo das eigentlich passieren soll. Und auch wieder, hier gibt es wieder einen Tastaturkürzel dazu. Gut, jetzt kann man das noch ein bisschen weiter treiben. Ich kann mal versuchen, ob das mit diesem Tastaturkürzel geht. Das ist ein Problem. Die Alt-Taste geht nicht. Ja, da haben wir ein Problem. Viel Problem haben wir es dort. Wir hatten hier ein Autor, das war Shift A, und wir hatten hier ein Datum. Das liegt halt daran, dass das Lux nicht richtig installiert ist. Hier, das ist eine andere Version von demselben Dokument direkt von der Matte drüben rübergeholt. Da scheint es ein bisschen besser zu funktionieren. So. Der nächste Hinweis halt Abschnittsüberschriften. Die Levels sind durchnummeriert von 1 bis 5 oder so. aufgrund der gewählten Dokumentenklasse Artikel, was keine Teile hat, also wo die, also die Parts für ein Buch, geht das hier in der Nummerierung bei 2 los, also mit Alt-T2 kriegen wir das und man sieht hier schon, wo es losgeht, es wird halt größer und es wird automatisch durchnummeriert. So, das können wir jetzt noch ein bisschen Alt-T3 wäre dann das nächste Niveau und so weiter. Die Notiz übergehe ich mal, das ist was mit Referenzen, das machen wir später. Es gibt dann halt außer diesen Überschriften gibt es auch noch andere, zum Beispiel für Zitate gibt es halt dieses Quote oder Quotation. Da wird das halt ein bisschen eingerückt, so wie das dann in LaTeX auch in der entsprechenden Umgebung aussieht. Wieder eine Überschrift. Alt-P. Na, komm, Alt-P3. Und so weiter. Jetzt kann man da noch durchgehen. Machen wir erstmal die ganzen Überschriften. Alt-P2. Hier sieht man schon, dass ich aus dem ursprünglichen Teil was rausgelöscht hatte. Das heißt, der Abschnitt 3 fehlt, aber die alte Nummerierung von Hand geschrieben war halt 4. Und die automatische Nummerierung zählt aber richtigerweise bis 3. Und dann kommen wir, nachdem wir die Überschriften alle schon haben, auch an die Stelle, wo wir das Inhaltsverzeichnis nicht mehr von Hand schreiben wollen. Und wir können da direkt ein automatisches Inhaltsverzeichnis einfügen. Das geht oben wieder übers Menü als Einfügen, Listen und Inhalt, Inhaltsverzeichnis. Es gibt auch noch ein paar andere Verzeichnisse, die man machen kann. Und dann kriegt man halt hier so einen Knopf Inhaltsverzeichnis. Und der hat als Funktionalität in der Ausgabe genau das, was hier unten drunter steht. Das schreibt halt an dieser Stelle ein automatisch erstelltes Inhaltsverzeichnis hin. Der Inhaltsverzeichnisknopf hat innerhalb von LaTeX auch noch eine Funktionalität. Also man kann da draufklicken und kriegt dann die Struktur von dem Dokument, so wie es LaTeX zurzeit bekannt ist. Da sind natürlich dann auch bloß die automatisch, also die als Überschrift markierten Überschriften dabei. Und man kann dieses Menü jetzt auch zur Navigation verwenden. Also wenn ich jetzt auf 1.1 hier drücke, dann bin ich auch automatisch dort an der Stelle 1.1. Die Funktionalität gibt es außer in diesem Inhaltsverzeichnis auch jederzeit oben in diesem Menü Navigieren. Da ist im Prinzip nochmal die Dokumentenstruktur drin. Und dort kann man genauso durch Anklicken halt in diesen Teil navigieren. Das ist manchmal ganz praktisch. Gut. Was haben wir hier noch an Notizen? Der Satz in Klammern wird in der Fußnote besser aussehen. LaTeX kann Fußnoten, kann auch mit Randnoten umgehen. Und man kann zum Beispiel die Fußnote, das einfach markieren und dann eine Fußnote einfügen. Dann landet das in so einer Fußnote-Box. Die Klammern sind dann natürlich ein bisschen überflüssig. Solche Boxen können genauso wie diese Notizboxen, die wir die ganze Zeit angucken, zusammengeklappt werden, dann fallen sie im Text nicht so auf. Das kann man dann halt so einrichten, wie man es gerne hätte. Die Notiz haben wir jetzt verarbeitet. Nächste Notiz ist, dass sehr aufgeregt soll irgendwie hervorgehoben werden. In LaTeX gibt es ja dieses Emphasize dafür, das gibt es in LaTeX auch. Also man kann mit Alt-CE das halt auf Emphasize bringen. Das heißt, in einem aufrechten Text wird das dann kursiv, in einem kursiven Text wird das aufrecht. Und jetzt sollte das dann natürlich auch nicht mehr groß geschrieben werden und das ist eine von den Gimmicks oder so, die ich relativ selten benutze, die ich gestern das erste Mal wieder entdeckt habe, nach ein paar Jahren, dass man halt mit Alt-C Cursor nach unten das alles in Kleinbuchstaben umwandeln kann. Genauso geht das wohl nach oben. Naja. Das braucht. Gut.
Fertige Texte, die man schon so falsch spricht, die nachzuarbeiten, ist das
einfach wahrscheinlich doch dafür gedacht oder so. Ich vermute mal, dass das auch im Emacs vorhanden ist. Also ich habe da keinen Einblick. Ich bin VI-Nutzer. Und aber viele von diesen Keybinding haben irgendwie scheinen aus dieser Emacs-Welt zu stammen. Also das ist eine Vermutung, ich kenne das nicht. Das nächste ist, es gibt auch noch so Absatzziele für Einrückungen, für Aufzählungen und wie heißt das Itemize? Für Aufzählungen und für Aufzählungen, die nicht durchnummeriert werden. Für Listen. Man kann auch immer so einen ganzen Block von Sachen gleich umformatieren und in dem Fall wäre das Enumerate, das ist da oben. Und da sieht man hier auch schon, dass die Nummern halt automatisch gemacht werden. So, jetzt ist natürlich das nicht so, wie es sein sollte. Wir wollten hier eine verschachtelte Einrückung haben. Da kann man dafür die Tiefe von der Einrückung verändern. Ich glaube mit Alt-P nach rechts. Und da wird das dann automatisch auch in diesem neuen Stil umnummeriert. So, und das ist jetzt halt automatisch durchnummeriert. Wenn ich jetzt hier einen neuen Absatz dazwischen einfüge in der Liste, dann ist das halt, macht er das auch brav, also mit den richtigen Nummern. So, was haben wir noch? Achso, das haben wir gerade gemacht, die Aufzählungen brauchen nicht mehr nummeriert werden. Kommen wir zu dem Teil, warum ich irgendwann mal von LaTeX auf Lux umgewechselt bin, und zwar ist es dieser Mathematikmodus. Lux hat halt diesen eingebauten Formeleditor und damit kann man Formeln schreiben. Und das scheint so wichtig zu sein, dass wir einen eigenen Block von Abkürzungen gekriegt haben. Alles, was mit M anfängt, hat mit Mathe zu tun in Lux. Und das funktioniert so, dass man halt, wenn man eine abgesetzte Formel haben will, das ist eine große Formel, kann man halt mit Ctrl-Shift-M eine Box für eine große Formel machen. Und jetzt kann man in dieser Formel normal schreiben. Also wenn ich jetzt genau dasselbe eintippe wie da oben, da steht hier A, B, wo ist denn jetzt das Hoch hier? Weiß jemand, wo auf einer Deutschen, dass da dort das Hoch ist? Und dann?
Ah!
Auf der Taste, wo es drauf steht. wenn man dann halt dieses Hochzeichen, was in LaTeX halt für den Exponenten verwendet, drückt, dann entsteht hier halt eine Box, die hochgesetzt ist. Und man kann dann dort halt reinschreiben. Um so eine Box wieder zu verlassen, ist in diesem Mathe-Modus die Leertaste zuständig. Also wenn ich hier einmal Leertaste drücke, bin ich wieder aus diesem Hochgestellten raus. Und ich kann normal weiterschreiben, bx plus c gleich 0. So, und das ist jetzt die erste Formel, die ich damit geschrieben habe. Also ich muss da kein externes Programm oder was auch immer aufrufen. Und man sieht die Formel schon während des Tippens. Also das ist der Vorteil, den ich gegenüber diesem Preview-LaTeX, was im letzten Vortrag vorgestellt worden ist, sehe. Das halt auch bei großen Formeln sind, ist halt die Formel die ganze Zeit schon in einem Zustand, wo man visuelle Rückmeldungen hat. So, jetzt kommt nach der quadratischen Gleichung noch die Lösung. Wir wollen wieder so eine abgesetzte Formel haben, also wieder Ctrl-Shift-M. Und wir können anfangen zu schreiben, x gleich minus b. So, jetzt kommen wir an die Stelle, wo es interessanter wird. Da steht plus minus, dafür gibt es ein eigenes Symbol. Entweder weiß ich jetzt, wie das in LaTeX heißt, so weiß ich, dass das PM heißt, dann kann ich einfach diesen LaTeX-Namen hier eintippen, PM, Leertaste, und es steht das Plus Minus da. Wenn ich es nicht weiß, gibt es trotzdem Möglichkeiten, es gibt dieses Mathe-Panel. Das ist ein Hilfsmittel, um Formeln einzugeben. Das kriege ich, indem ich mit der rechten Maustaste einfach auf diese Formel draufklicke. Und da kriege ich eine Auswahl von vielen Symbolen, also sind hier also etliche Listen von Symbolen. Das Plus-Minus ist netterweise das erste Symbol, was überhaupt da ist. Aber man kann ja also wirklich beliebige Symbole durch Draufklicken einfach dort einfügen. Gut, die brauchen wir nicht. Quadratwurzel ist wieder genau dasselbe. Also entweder ich weiß, dass das in LaTeX SQRT heißt, dann tippe ich das halt in LaTeX SQRT ein. Das ist auch der Modus, wie ich das normalerweise eintippe. Oder man nimmt halt wieder dieses Mathe-Panel zu Hilfe, wo es hier halt Formelzeichen gibt, wo man sowas auch zusammenklicken kann. Und vielleicht was noch zu erwähnen ist, wenn das funktioniert auch für, na gut, nochmal für Symbole, also wenn ich hier da drauf drückt, dann steht unten im Mini, da unten ist so eine Zeile für Rückmeldung. Und wenn ich jetzt so ein Symbol da einfüge, da steht auch dort, wie das Symbol heißt. Das heißt, wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, dann kann ich auch mal darunter gucken und mir merken, wie das heißt. Und dann kann ich es dann das nächste Mal ohne Maus eintippen. Ja, das. Es gibt sogar Tooltips. Wusste ich nicht. Gut, brauchen wir nicht. Wir brauchen jetzt B hoch 2 Leerzeichen minus 4ac dividiert. Ja, und jetzt haben wir es falsch gemacht, uns fehlt der Bruch. Den Bruch können wir jetzt genauso wieder eintippen. Es gibt für häufig verwendete Sachen auch noch direkt Tastaturkürzel, also ein Bruch für Frack ist Alt-MF. Wenn ich jetzt die Alt-Taste drücke, dann findet man vielleicht auch das F. Und man kann jetzt in diesen Formeln genauso mit Sachen ausschneiden, also mit X, Ctrl-X ausschneiden und mit Ctrl-V wieder an der Stelle einfügen, wie man das auch im normalen Text halt gewohnt wäre. Und da das ein Fehler ist hier mit diesem Bruch vergessen, der relativ häufig gemacht wird, also sind diese Tastaturkürzel auch noch ein bisschen intelligent. Das heißt, wenn ich jetzt das markiere und Alt-MF drücke, dann landet das automatisch da ein Fehler von dem Bruch. Dann fehlen noch die 2a und ich habe diese Lösungsformel von der quadratischen Gleichung eingetippt. Ich versuche es jetzt mal nochmal an einer dritten Formel. Wir wollen wieder was Abgesetztes haben, also es wäre f' von x ist gleich Limes. Die bekommt man genauso mit Unterstrich, also wie man es halt in Latex oft bekommen würde, die Grenzen. Jetzt brauchen wir Delta x. Das brauchen wir dann ein paar Mal später noch zusätzlich. Das heißt, ich lege mir das mal hier in den lokalen Buffer mit Ctrl C. Delta x geht gegen, das ist das Latech 2, gegen 0. Jetzt brauchen wir wieder einen Bruch. Da steht oben f von x plus. Jetzt haben wir uns das Delta x jetzt zum Glück gemerkt. Minus f von x durch, haben wir uns das Delta x gemerkt und steht im Prinzip diese Formel da. Also so eine Formel tippen ist nicht schwerer als normaler Text tippen, wenn man sich da dran gewöhnt hat damit. Das ist jetzt die Mathe-Version. Ne? Es gibt seit einer Weile auch noch ein paar zusätzliche Features von diesem Mathe-Modus, und zwar, dass man auch externe Programme für Berechnungen verwenden kann. Also wenn ich hier wenn ich hier 1 bis 2 reinschreibe und Mebel installiert ist, dann kann ich Mebel dazu verwenden, das 1 plus 2 ausrechnen zu lassen. Das ist jetzt und hier das funktioniert. Man kann diese ganzen Befehle irgendwie über das Bearbeiten-Menü Mathe, Computeralgebra-System. Also ein paar sind fest verdrahtet. Das war jetzt bei dem Mebel Simplify, was ich da aufgerufen hatte. Diese Menüs können auch vom Nutzer erweitert werden. Und wenn man da Befehle hat, die man oft braucht, dann kann man die auch in das Menü legen oder halt auf Tastenkürzel legen. Vielleicht noch ein bisschen komplexeres Beispiel wäre, meinetwegen Integral von a bis b x dx. Und wenn es Mebel mitspielt, hat es das schon mal ausgerechnet. Also das kann man jetzt noch ein bisschen weiter treiben. Man kann jetzt hier Blöcke markieren und wenn ich sehe halt, das lässt sich vielleicht hübsch faktorisieren, dann kann ich jetzt Mebel sagen, also jetzt faktorisieren wir das mal mit Alt M, M, F wäre das hier bei meinen Tastaturkürzeln und ich kriege das dann halt umgestellt. Aber das ist ungefähr das Niveau, wo es gerade noch funktioniert. Viel komplizierter darf es nicht werden. Eins der anderen Backends ist noch Oktave, das für Matrizenrechnungen. Also da kann man auch Matrizen invertieren, Matrizen multiplizieren und so. Also ein paar Sachen gehen. Und im Prinzip läuft das also auf einer Wunschbasis. Das heißt, also wenn jemand also irgendwas hier sehen will, dass es funktioniert, der wendet sich dann halt an diese Lux-Mailing-Liste und sagt, also ich würde gern das und das haben, und das lässt sich relativ einfach erweitern. Also auch, was weiß ich, wenn es irgendein Ausdruck ist, mit dem Mädel jetzt nicht parsen kann oder weil der Lux-Parser zu schlecht ist, dann lässt sich sowas ziemlich problemlos nachbessern. Es ist aber ein ziemlicher Aufwand, halt diesen vollen Funktionsumfang von Mebel oder überhaupt von so einem Computer-Algebra-System abzudecken. Deswegen wird im Prinzip nur das gemacht, was wirklich brennt. Gut. Kommen wir noch zum anderen Punkt. Wir hatten schon automatische Inhaltsverzeichnisse gesehen. Das funktioniert mit Literaturverzeichnissen genauso. Man kann so ein Absatz als Literatur oder als Bibliografie, also als Literaturstelle kennzeichnen, wieder über dieses Menü hier, da ist irgendwo Bibliografie dabei. Und dann kann man diesen Teil hier auch noch sagen, wie es heißen soll. Also man kann ihm sagen, wie es dann hinten aussehen soll. Wenn man nichts sagt, wird es einfach durchnummeriert von 1 bis irgendwas. Man kann aber jetzt auch sagen, ich will das halt als Lambert 94 oder sowas zitiert haben. Und hier oben kann ich dann halt, dass ich Lambert reinschreiben. Das hat dann diese 1, die dann ursprünglich da stand, braucht man nicht von Hand zu schreiben. Und wenn das dann halt irgendwo zitiert wird, dann kann man halt über, mal gucken, was die Notiz sagt, das haben wir schon gemacht. Wenn man das halt zitieren will, dann kann man halt über einfügen an der Stelle, Zitat, halt so einen Dialog erhalten. Und jetzt kann man sagen, ich will halt diesen Lambert jetzt, das ist das einzige Zitat, was er zurzeit kann, weil das das einzige ist, was man gesagt hat, den will ich jetzt zitieren. Und dann erscheint hier halt so ein Knopf, wo der dann auch im Tech so erscheint. Also dort steht dann im Tech dann halt dieses LAM 94 drin. Ja. Man kann Bibliografie auch über BibTeX-Datenbank machen. Das kann ich hier nicht demonstrieren, weil das nicht geht, habe ich vorhin festgestellt. Also zumindest in diesem Qt-Frontend hier nicht. Weil es gerade sehe, man sieht, dass die Internationalisierung zwar prinzipiell vorhanden ist, also hier oben steht dann irgendwo mal Datei bearbeiten, einfügen und so weiter da. Es gibt aber immer noch Stellen, wo durchscheint, dass das eigentlich ein englisches Programm ist. Und hier zum Beispiel dieser Spruch Referenz, der gehört dort einfach nicht hin. Das sollte dann in Literatur stehen. Mir fällt das persönlich auch selten auf. Ich nehme mal das Englische. Da fällt es nicht auf, ob die von Englisch in Englisch übersetzt sind oder nicht übersetzt sind. Gut. Ja, sollte theoretisch anhand dieser Latisch, also anhand der Dokumentensprache lokalisiert sein. Aber ist offenbar nicht, ne? Ja, klar, man kann auch diesen, das war ja der große Mathe-Modus mit diesem Ctrl-Shift-M, mit nur Ctrl-M kriege ich diesen kleinen eingebauten Mathe-Modus und kann hier genauso A plus B plus C hoch 2, also hoch 2, wenn ich das halt tippe, kriegen. Also das ist im Prinzip das, was in Tech halt in einfachen Dollarzeichen und in Latisch halt in Backslash runde Klammer aufsteht, und unten, das ist das, was in Tech in einem doppelten Dollar und in halt als in irgendeiner abgesetzten Form als Equation Array oder so auftaucht. Ja. Gut. Will noch jemand was in dem Tutorial hier sehen? Dann können wir es gleich machen. Wir können das auch zum Schluss nochmal drauf zurückkommen. Gut. Dann komme ich wieder zum Rahmen zurück, wenn ich den finde. Also, was ich nicht gezeigt habe, man kann Grafiken einbinden. Ich habe das bewusst nie gezeigt, weil es in der Form, wie es jetzt nicht so richtig installiert ist, nicht so gut funktioniert. Die tauchen auch in dem Lux selber auf. Also das ist hier die Quelle für den Vortrag, Und wenn im Lux sie das dann halt, jetzt bin ich schon drüber gescrollt, in eingebundenen Grafiken werden dargestellt. Es gibt die Möglichkeit, externe Programme einzubinden. Also hier zum Beispiel XFIG, das war das andere Bild, was man in der Folie gesehen hatte. Ich zeige es nochmal. Das ist eine XFIG-Grafik. Die wird nicht dargestellt, leider. Es gibt eigentlich auch keinen rationalen Grund, warum diese beiden Funktionalitäten getrennt sind. Das hat mehr historische Gründe. Hat sich auch noch keiner rangewagt. Was man hier machen kann, man kann halt diesen Dateinamen eingeben von dem, wo das geholt wird, und man hat diesen Knopf hier Datei editieren. Normalerweise, wenn XFIG installiert ist, kriegt man halt das XFIG direkt hier geöffnet. Man kann das jetzt ändern, abspeichern, will ich jetzt nie machen. Und das wird dann zumindest in der Ausgabe automatisch eingebunden. Genauso diese LaTeX-Fließ-Umgebung, also die Floats werden auch unterstützt. Man hat bis zu einem gewissen Grad hier mit diesen Abständen Möglichkeiten, auf die Handformatierung einzugehen. Und was man jederzeit hat, das habe ich vergessen zu erwähnen, man kann an jeder Stelle in dem Dokument blankes LaTeX einsetzen. Man kann da so eine Box aufmachen, wo ERT wie Evil Red Text, böser roter Text drüber steht. Und da kann man im Prinzip jetzt beliebige LaTeX-Kommandos reinschreiben, da kann man auch Makros definieren, alles Mögliche reinschreiben. Das, was da drin steht, wird direkt an das LaTeX, exportierte LaTeX durchgereicht. Das heißt böser roter Text, weil das schon seit Ewigkeiten halt als roter Text drin steht, und bös, weil man das im Lux eigentlich nicht sehen will. Aber falls man es braucht, ist es da. Gut. Dann wieder zurück zu diesem. Vortrag, das ist ein Problem vom Akroid, was wir festgestellt haben. Das ist im Ausdruck nicht vorhanden, also dieser schwarze Hintergrund. Home Editor hatte ich schon angesprochen. Es sind ungefähr 600 Symbole, die direkt zugänglich sind. Für die Formeldarstellung werden mittlerweile, also seit der Version 1.3, auch direkt die LaTeX-Fonts verwendet. Also das sind im Prinzip diese ganzen mathematischen Sachen. Es sind ein paar andere, so für Planeten sind Zeichen dabei und noch ein paar andere Pakete. Zum jetzigen Stand der Dinge. Wir haben seit dem 7.2.2003 diese aktuelle Version 1.3.0. Es gibt Versionen von Lux, also vorgebaut für Linux, Solaris und Windows, und es gibt natürlich die Quellen, das ist aber, also unter Linux ist es kein Problem, die zu bauen. Unter Solaris wird es schon ein bisschen schwieriger, und die große Herausforderung ist immer, das unter Windows zum Laufen zu kriegen. Damit habe ich zum Glück nichts zu tun. Also Lux läuft prinzipiell unter Windows, man braucht aber zurzeit noch einen X-Server dazu. Das heißt, es ist für den durchschnittlichen Windows-Nutzer eigentlich eher nicht geeignet. Wir haben ja jetzt seit 1.3.0 dieses Qt-Frontend. Also traditionell hat Lux halt dieses X-Forms-Frontend. Und neu ist jetzt die Möglichkeit, zwischen zwei Frontends auszuwählen. Das sind halt die Dialoge ein bisschen mehr so, wie es in KDE gemacht wird. Und Qt ist ja prinzipiell auch für Windows Native vorhanden. Das heißt, prinzipiell sollte es technisch möglich sein, Lux für Windows Native zu übersetzen. Das hat noch niemand geschafft. Das ist dann auch zurzeit noch eine Lizenzfrage, aber gut. Also für Leute, die sich daran gewöhnt haben und nicht darauf verzichten wollen, ist es eine Möglichkeit, das einzusetzen, aber es ist nicht der Weg, um mit LaTeX auf Windows anzufangen. Was neu in dieser Version 1.3 ist, ist ein Programm Lux2Lux. Das ist eine Sammlung von Python-Skripts. Die ist dazu da, alte Lux-Formate auf den neuesten Stand zu bringen, also alte Lux-Dateien auf den neuesten Stand zu bringen. Lux hatte lange Zeit ziemliche Probleme, alte Sachen zu lesen, und es war im Prinzip empfohlen worden, also das jeweils mit der nächsten Version immer zu laden und zu speichern, zu laden und zu speichern, und das ist natürlich nicht zumutbar. Jetzt dank diesem Lux zu Lux sind wir in der Lage, bis zu 0.10, also zurück, Dateien zu konvertieren. Das ist ungefähr 97 oder so. Und das Problem, warum das nicht noch weiter zurückgeht, ist einfach, dass wir keine älteren Dateien haben. Also falls jemand noch irgendwie zufälligerweise 08er Dateien oder gar 06er hat, dann kann er sich gerne melden. Das anzumerken wäre, dass es zurzeit nur in die eine Richtung geht, also man kann Dateien nur upgraden, also der Rahmen zum Downgrade ist da, aber da fehlen noch ein paar Konvertierungen, also das funktioniert noch nicht gut. Ausblick, was erwartet uns mit 1.4? Einer der größeren Pläne ist dieses Relix, dieses Perlscript, was ich am Anfang angesprochen hatte, was zur Konvertierung von Tech auf Lux verwendet wird, zu ersetzen durch ein eigenständiges Programm namens Tech to Lux dann. Das setzt dann halt nicht mehr auf diesen Perl Tech Parser Modul auf, der einfach nur kaputt ist, der nicht funktioniert, sondern das implementiert so ein bisschen Tech Parser hinterher. Und ich denke, damit ist dann potenziell zumindest das Einlesen von Tech-Dateien weniger ein Problem als heutzutage ist. Und damit hat man auch weniger Probleme, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, der halt lieber Tech ohne Lux einsetzt. Was demnächst ansteht, ist eine Entscheidung über eine eingebettete Skriptsprache. Zurzeit ist es so, dass diese verschiedenen Frontends mit den Lux-Kernen schon über so eine Art handgemachte Skriptsprache kommunizieren. Also das soll dann irgendwann mal durch was Richtiges ersetzt werden, also wahrscheinlich Python oder Perl oder sowas in der Art. Also wahrscheinlich Python. Ich bin da kein Fan davon, aber die Mehrheit ist dafür. Was noch große Lücken hat, ist halt diese vorhin vorgeführte Interaktion mit diesem Computer-Algebra-System. Da fehlt einfach das Fleisch, also das Skelett ist im Prinzip da, aber es sind halt so viele Funktionen, die da nicht abgedeckt werden, dass das für einen ernsten Einsatz zurzeit noch nie praktikabel ist. Und dann steht noch allerhand allgemeines Putzen an. Das Problem ist, Lux ist gewachsen und man sieht es ihm an. Und es gibt in diesem Kern gibt es noch einen großen Batzen Code, wo sich zurzeit keiner so richtig rantraut. Also die Leute, die das mal geschrieben haben, sind weg. Das ist irgendwie sehr vorzeitig optimiert gewesen, das Teil. Und es dauert eine Weile, ehe man sich da rantasten kann, um das einigermaßen zu modularisieren und das auch einen pflegbaren oder wartbaren Zustand zu kriegen. Und ich denke mal, wenn das erledigt ist, dann haben wir auch diese Stabilitätsprobleme, die ich angesprochen habe, nicht. Also ich weiß im Prinzip, wo es hängt. Also das ist dieses Undo-Redo. Also es gibt wie im normalen Editor, kann man halt Sachen rückgängig machen und wieder das rückgängig machen. Und da gibt es irgendwie Probleme, aber das sieht halt keiner so richtig durch. Das steht an für 1.4. Ja, und das war's eigentlich, was ich erzählen wollte. Gibt es Fragen? Also die Idee ist auf jeden Fall mit auf der Liste, aber ich sehe es nicht, dass es in der ersten Version landet. Also ich denke, der Plan ist jetzt erstmal wenigstens das Tech zu lesen, was Lux selber rausschreibt, damit hat es nämlich zurzeit noch Probleme, und dann überhaupt erstmal einzulesen. Also das dann, diesen Übergang dann mit weniger Barrieren zu machen, das ist dann die zweite oder dritte Iteration. Also es ist auf jeden Fall bekannt, das Problem, es ist auf der Liste, aber ich glaube nicht, dass es dieses Jahr wird. Noch Fragen? Ja, das aber super. Ja, mach du.
Ein ganz gutes Input-Text dabei. Wird Und die zweite Frage ist, ob es vielleicht nur noch eine bessere Lösung gibt, um Filter einzubinden.
Du kannst jederzeit eigene Formate definieren und eigene Konverter für neue Formate definieren. Also das ist ja auch im Prinzip eine, also meine oder beziehungsweise ja, Connys Version von dem Lux. Also da sind zum Beispiel alleine 5 verschiedene PDF-Formate schon definiert und halt verschiedene PostScript-Ausgaben, dass halt zwei Seiten auf eine kommen oder dass das halt als irgendwelche Bücher, also A5-Bücher gemacht werden. Solche Sachen lassen sich problemlos neu erstellen, indem man hier bei diesen Einstellungen kann man unten Formatkonvertierung. Ich kenne dieses Qt-Frontend noch nicht. Also, ach genau, man kann hier ein neues File-Format definieren, den gibt man halt irgendeinen Namen. Noch wie? Wird noch statisch dabei. Ja gut, das Lux kann natürlich nicht mehr als die Konverter, die dann aufgerufen werden. Also wir können mal gucken, was hier Wirtelatech aufruft. Das nimmt halt dieses WV-CleanLatech. Und was das WV-CleanLatech nicht kann, das kann Lux nicht. Also diese Formate, die es einlesen kann, das sind alles externe Programme. Was da nicht vorhanden ist, kann Lux nicht. Also das ist doch nicht die Aufgabe. Also die Zuständigkeit zum Lux ist an der Stelle zu Ende, wo es heißt, also wir können Formate definieren, wir geben dir die Möglichkeit, also einen Konverter da reinzuschreiben, aber welcher Konverter da verwendet wird, also das. Ja, das geht aber. Na, das ist dann aber auch wieder ein Problem, also von dem Konverter. Also hier zum Beispiel dieses, ich weiß nicht, was das hier vom Format ist, das ist ein GIF, was drin ist. Im Prinzip funktioniert das genauso. Also man muss dann im Prinzip ein Format GIF definieren, dann irgendein Konverter, der das halt auf irgendein bekanntes konvertiert, zum Beispiel EPS. Und dann hängt es von dem Konverter ab, wie gut er ist. Man kann diesem Konverter auch noch Optionen mitgeben, also wenn man halt weiß, dass, was jetzt nicht, das. Also bei solchen Fällen würde ich generell empfehlen, mach ein Minimalbeispiel und schick das an die Lux-Users-Mailing-Liste. Also die Reaktionszeiten sind eigentlich im Minuten- bis Stundenbereich. Und die sind auch nett. Also es gibt ja Gruppen, wo der Umgangston schon ein bisschen rauer ist, aber also da fliegst du auch nicht so schnell raus mit, das ist off-topic hier oder also solche Probleme werden da eigentlich gelöst. Wenn du das Beispiel hier hast, können wir es auch im Anschluss noch machen. Okay?
Ja. Zu der Instabilität. Wenn ich jetzt von der Mando-Lido-Funktion die Pfoten lasse, habe ich dann noch mit Instabilität so sehr zu rechnen?
Nö, also das ist eigentlich das Kritische. Ja, es geht auch meistens, wenn du halt in eine Richtung plus, also wenn du wirklich plus 5-mal Undo machst, das ist okay. Also es wird irgendwie problematisch, wenn du ein paar Mal hin und her, also wenn du einen Haufen Undos und ein bisschen Redo und wieder noch ein Undo hinterher machst oder so. Das Problem ist halt, das ist einer von diesen Fehlern, die nicht reproduzierbar sind. Und
gut, gibt es noch Fragen jetzt? Dann danke beim André für diesen Vortrag. Danke allen Zuhörern für die Aufmerksamkeit. Wir haben damit auch mal den Sprung auch bekommen geschafft.
Gut.